Meiner Seite hallo für alle, die ich heute Morgen noch nicht hatte. Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, ich freue mich, heute Morgen wieder vor euch stehen zu können, um gemeinsam über Glaubenswahrheiten nachzudenken. Ungerechtigkeit. Steckt natürlich erstmal das Wort Gerechtigkeit drin. Wenn wir nicht gerecht behandelt werden, sind wir ungerecht behandelt worden. Wir sagen dann ungerecht. Dazu vielleicht die erste Frage: Wie gut verträgst du Ungerechtigkeit? Wenn man dich und mich ungerecht behandelt, wie vertragen wir das so? Jeder von uns hat bestimmt eine Geschichte, wenn wir es mal nachdenken, wo wir ungerecht behandelt worden sind. Denk mal nach. Wann bist du und ich ungerecht behandelt worden? Wem ist eingefallen, wo er mal ungerecht behandelt worden ist? Ja. Jetzt mal andersrum. Wo hast du jemanden ungerecht behandelt? Denk doch mal nach. Fällt dir irgendwas ein, wo du jemanden ungerecht behandelt hast? Wem ist was eingefallen, wo jemand ungerecht behandelt hat? Ich würde sagen, fast die gleiche Menge, würde ich jetzt vom Gefühl her sagen. Ja, wie fühlt sich das denn eigentlich an, wenn man ungerecht behandelt wird? Wie fühlt sich das an, wenn man ungerecht behandelt wird? Die andere Frage, woran merken wir eigentlich, wenn wir andere ungerecht behandelt haben? Woran bemerkst du, wenn du deinen Bruder, deine Schwester, deinen Freund, deinen Arbeitskollegen ungerecht behandelt hast? Also erstmal ganz pauschal, Ungerechtigkeit lehnen wir alle ab, ne? Ja. Ohne nachzudenken, sagen wir alle hier Nein zur Ungerechtigkeit. Wenn alle die Güter dieser Erde gleichmäßig verteilt würden, ich denke, dann hätten wir, du und ich, alle was abzugeben. Woran machen wir es fest? Ungerechtigkeit. Wie definieren wir es? Einfach am Gefühl, dass so ein ganz komisches Gefühl plötzlich aufkommt, wenn wir ungerecht behandelt werden? Woran machen wir es fest? Aber wer sagt uns, dass unser Gefühl richtig ist, was dann so in uns aufkommt, wenn wir ungerecht behandelt werden? Möge es so sein. Ja, wenn ich weniger verdiene als mein Kollege, dann finde ich das. Allerdings, wenn ich mehr verdiene als mein Kollege, finde ich das. Ja, woran machen wir in unserem Alltag das fest, was ungerecht und was gerecht ist? Was ist Recht, was ist Unrecht? Was finden wir nicht alles so unrecht? Man sagt, Frauen verdienen weniger als Männer. Was finden wir nicht alles ungerecht? Frauen müssen die Kinder bekommen. Was finden manche nicht alles ungerecht? Frauen leben länger. Was finden wir nicht alles ungerecht? Anderen geht es besser als mir. Was finden wir nicht alles ungerecht? Männer sind stärker als Frauen. Was finden wir nicht alles ungerecht? Er ist gesund und ich bin. Es soll mir jetzt keiner erzählen, dass irgendwas von dem noch nie jemand von euch gedacht hat. Ich würde es euch nicht erzählen. Aber schauen wir uns zuerst einmal die Ungerechtigkeit dieser Welt an. Die bessere Lösung Eine Frau kam aufgeregt zu ihrem Gynäkologen, ihr Kindchen auf dem Arm. Herr Doktor, Sie müssen mir helfen. Mein Kindchen ist noch nicht mal ein Jahr alt und ich bin schon wieder schwanger. Ich kann und will doch nicht zwei Kinder so kurz hintereinander. Aha, sagte der Arzt. Aber was soll ich denn da tun? Ich bitte Sie, meine Schwangerschaft zu unterbrechen, sagte die Frau. Und ich bin auf Ihre Hilfe angewiesen. Der Arzt dachte eine ganze Weile lang nach und sagte schließlich zu der jungen Frau, ich glaube, ich habe eine bessere Lösung für Ihr Problem gefunden. Was ich vorschlage, ist auch nicht so gefährlich für Sie. Die Frau lächelte, denn sie dachte, der Arzt würde nun auf ihren Wunsch eingehen. Der Arzt setzte fort, damit sie nicht damit belastet sind, zwei Kinder zur gleichen Zeit zu versorgen, töten wir einfach das, was sie gerade auf dem Arm haben. Auf diese Weise haben sie noch eine ganze Weile Zeit und Ruhe, sich, bevor das zweite geboren wird, sich vorzubereiten. Wenn wir ohnehin eines der beiden umbringen müssen, kommt es ja eh nicht darauf an, welches. Und für ihr körperliches Wohlbefinden und für ihre Gesundheit wäre dies auf jeden Fall die beste Lösung und gefahrlos. Nein, nein, schrie die Frau entsetzt. Sind Sie wahnsinnig? Es ist doch ein Verbrechen, ein kleines Kind zu töten. Ja, das stimmt, sagte der Arzt ruhig. Aber da Sie ja dazu entschlossen waren, dachte ich, das sei vielleicht auch die beste Lösung. Viel mehr brauchte er nicht mehr zu sagen. Er hatte die werdende Mutter überzeugt, dass sie auch das Baby in ihrem Mutterleib bereits jetzt ihr Kind ist. Ja, wie schnell denkt die Welt an sich, an die Ungerechtigkeit, die sie sich selber und anderen zufügt. Ob wir es als Recht oder Unrecht empfinden, ist erstmal egal. Wir müssen Gottes Regeln einhalten und das ist dann der Segen. Aber was sehen wir in unserer Gesellschaft? Mütter, die darunter leiden, dass sie ihr Kind umgebracht haben? Oder Kinder, die geboren wurden, aber schwere Hypotheken haben für ihr Leben, weil die Eltern sich nicht an Gottes Wort gehalten haben? Das Chaos tobt in unseren Familien. Ich denke, jeder von uns kennt jemanden, wo wir denken, oh nein. Die große Freiheit, die den Menschen versprochen worden ist, ist zur Sklaverei geworden. Es hat sie zu Sklaven gemacht. Der Teufel lässt grüßen. Aber hören wir noch eine andere Geschichte zum Thema Gerechtigkeit und Schuldenerlass. Ein wohlhabender irischer Großgrundbesitzer hielt den auf seinen Gütern beschäftigten Leuten einmal eine sehr originelle Predigt. Er gab an allen wichtigen Plätzen seinen Ländereien folgende Meldung bekannt. Am kommenden Montag bin ich in der Zeit von 10 bis 12 Uhr im Büro meines Landhauses anzutreffen. In dieser Zeit bin ich bereit, alle Schulden meiner Landarbeiter zu bezahlen. Die unbezahlten Rechnungen sind mitzubringen. Dieses ungewöhnliche Angebot wird tagelang zum Gesprächsstoff. Manche halten es für einen üblen Schwindel, andere vermuten einen Haken darin. Denn niemals ist bisher derartiges offeriert worden. Der angekündigte Tag rückt näher. Zahlreiche Leute finden sich ein. Pünktlich um 10 Uhr tritt der Gutsherr ein und verschwindet wortlos hinter seiner Bürotür. Niemand wagt es einzutreten. Vielmehr diskutiert man unentwegt über die Echtheit der Unterschrift und die Motivs des Chefs. Um 11:30 erreicht schließlich ein älteres Ehepaar das Büro. Der alte Mann mit einem Bündel Rechnungen in der Hand erkundigt sich mit zitternder Stimme, ob hier die Schulden bezahlt werden. Er wird verhöhnt. Bis jetzt hat er noch gar nichts bezahlt, sagt einer. Ein anderer sagt, es hat auch noch keiner versucht. Aber wenn er es wirklich tut, dann komm schnell heraus und informier uns. Danach wagen die alten beiden sich ins Büro. Sie werden freundlich empfangen. Die Beträge werden addiert und sie erhalten einen von Gutsherrn unterschriebenen Scheck über die Gesamtsumme. Als sie gerade voller Dankbarkeit das Büro verlassen wollen, sagt er, bleiben Sie doch bitte noch bis 12 hier. Wenn ich das Beruf schließe, die beiden Alten verweisen auf die wartende Menge da draußen, da die von ihnen hören wollen, ob das Angebot wahr ist. Es bleibt beim strikten Nein. Sie haben mich beim Wort genommen, und die da draußen müssen das Gleiche tun, wenn sie ihre Schulden beglichen haben wollen. Das Angebot des Gutbesitzers galt für alle Leute und sein Konto reichte aus, um all ihre Schulden zu tilgen. Schuldenfrei wurde aber nur das Ehepaar, das seinem Wort vertraute. War es ungerecht, die alten Leute bis 12 Uhr drinnen zu behalten? Gottes Gerechtigkeit. Gott ist Wahrheit und Gerechtigkeit, sagt die Bibel. Und das ist nicht unbedingt dasselbe an Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, was wir immer so empfinden. Gott kommt erstmal allen Menschen freundlich und gerecht entgegen. Dazu gibt es die schöne Stelle aus Matthäus 5,45. Da sagt Jesus, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Also Gott, der gute Gott, segnet erstmal alle Menschen. Und das nimmt er hier als Beispiel, dass wir das eben auch so lernen sollen. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ich sage manchmal, die letzte Gerechtigkeit, die es noch gibt, dass jeder Mensch 24 Stunden hat am Tag. Ob man arm ist oder reich ist, oder ob man hässlich oder groß ist. Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag. Gut, am Tag der Geburt und des Tag des Todes ist es etwas anders. Aber ansonsten, jeder hat 24 Stunden. Paulus schreibt es so ähnlich in Apostelgeschichte 14,16. Hier schreibt er, zwar hat er in den vergangenen Tagen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich nicht selbst unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Also Gott ist derjenige, der gnädig die Menschen ansieht, und er hat ihnen Freude gegeben, hat ihnen Freude geschenkt, hat Regen geschenkt. Gut, für uns ist das meist etwas viel Segen, den wir hier bekommen. Aber wenn wir natürlich auch gerade vorhin gehört haben, aus Afrika und der Regen vorzeitig endet, dann ist Regen halt der Segen. Vom Himmel her Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Wie viele Menschen haben Freude? Auch Gottlose haben viel Freude. Oder Kinder, die geboren werden, haben Freude. Oder Behinderte haben Freude. Egal, was nun gerade ist. Gott ist ein guter Gott. Ein letztes nochmal aus Lukas 6,35. Sagt Jesus das nochmal so ähnlich. Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, wo ihr nichts dafür zu bekommen hofft, so wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Allerhöchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Also Gott ist ein gütiger Gott, ein barmherziger Gott, sogar gegen die undankbaren und bösen Menschen. Ihnen lässt er erstmal Gutes zukommen. Gott legt vor sozusagen. Doch manchmal so ganz anders als wir. Aber solch einem Gott ist es gerecht, ihm die Ehre zu verweigern, ihm nicht zu danken? Wir haben viele Menschen in dieser Welt um uns herum, die völlig verwirrt sind. Die überhaupt nicht mehr wissen, was gerecht und ungerecht ist, was Wahrheit und was Lüge ist, was richtig und was falsch ist. Dazu eine andere Geschichte. Allen Menschen recht getan, die Geschichte mit dem Esel. Es war einmal ein Ehepaar, das einen 12-jährigen Sohn und einen Esel hatte. Sie beschlossen zu verreisen, zu arbeiten und die Welt kennenzulernen. Zusammen mit ihrem Esel zogen sie los. Im ersten Dorf hörten sie, wie die Leute redeten: Seht euch den Bengel an, wie schlecht er erzogen ist. Er sitzt auf dem Esel und seine armen Eltern müssen laufen. Also sagte die Frau zu ihrem Mann: Wir werden das nicht zulassen, dass die Leute schlecht über unseren Sohn reden. Der Mann holte die Jungen vom Esel und setzte sich selber drauf. Im zweiten Dorf hörten sie die Leute Folgendes sagen: Stellt euch diesen unverschämten Mann an da. Er lässt Frau und Kind laufen, während er sich selber vom Esel tragen lässt. Also ließen sie die Mutter auf das Lastentier steigen und Vater und Sohn führten den Esel. Im dritten Dorf hörten sie die Leute sagen: Armer Mann, obwohl er den ganzen Tag hart gearbeitet hat, lässt er seine Frau auf den Esel reiten. Und das arme Kind hat mit solch einer Rabenmutter sicherlich auch nicht zu lachen. Also setzten sie ihre Reise zu dritt auf dem Esel fort. Im nächsten Dorf hörten sie Leute sagen: Das sind ja Bestien im Vergleich zu diesem Tier, auf dem sie da gerade reiten. Sie werden dem armen Tier noch den Rücken brechen. Also beschlossen sie, alle drei neben dem Esel herzugehen. Im nächsten Dorf trauten sie ihren Ohren dann nicht mehr, als die Leute sagten: Schaut euch die drei Idioten mal an. Sie laufen, obwohl sie einen Esel haben, der sie tragen könnte. Ja, so ist es manchmal mit unseren Mitmenschen da draußen. Wir wissen gar nicht mehr, was richtig und was falsch ist, was uns gerade suggeriert wird als neueste Nachrichten. Und manchmal fängt es uns ja auch ein. Aber auch Gott hat Erbarmen mit Menschen, die nicht wissen, wo ein und aus ist, wo rechts und links ist. Dazu lese ich Jona 4, 9 bis 11. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis zum Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie nicht aufgezogen, in der Nacht ward und der nächsten Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts und links ist, dazu auch viele Tiere. Mehr als 120.000 Menschen haben in Ninive damals gewohnt. Und Gott sagt hier, die nicht wissen, was rechts und links ist. Die nicht wissen, was falsch und richtig ist. So wie der Zustand auch heute unserer Mitmenschen. Man weiß nicht, was richtig und was falsch ist. Aber lasst uns eins gesagt sein. So wie Jona mit Gottes Gerechtigkeit Probleme hatte, so geht es uns häufig auch. Gott sah das völlig anders. Gott hat sich hier sehr viel Mühe gegeben, hätte diese Staude wachsen lassen, dass Jona im Schatten sitzen kann. Und dann kommt ja dieser Wurm und diese Staude verdorrt. Und da sagt ja Jona dieses: Mit Recht zürne ich bis zum Tod. Ich bin stinksauer über diese Staude, die jetzt wieder verdorrt ist. Und Gott versucht ihm klarzumachen daran, was er doch für ein fürsorglicher Gott ist, der sich auch um diese 120.000 Menschen Sorgen macht und gerne möchte, dass sie Buße tun. Probleme mit Gottes Gerechtigkeit. Dazu fiel mir noch Matthäus 19 ein. ab 27. Da fing Petrus an und sprach, siehe, wir haben alles, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben werden? Also Petrus macht hier eine Rechnung auf und sagt, Mensch, was haben wir alles verlassen? Wir haben unsere Brüder verlassen, unsere Eltern verlassen, wir vielleicht Frau verlassen oder wie auch immer, was weiß ich, keine Ahnung. Wir haben alles verlassen, sagt er hier, und sind ihr nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben werden? Und Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, die ihr mir nachgefolgt seid, ihr werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mütter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens Willens, der wird 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten sein und die Ersten werden nochmal. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Lohnt sich das? Lohnt sich das, eigene Dinge aufzugeben, weltliche Dinge um des Reiches Gottes Willen aufzugeben? Aber Jesus merkt hier, dass seine Jünger das nicht verstanden haben. Dass denen das nicht klar ist, worum es geht. Und dann erzählt er die Geschichte hier von den Arbeitern im Weinberg. Also das Himmelreich gleich einem Weinbesitzer, der dann halt hinausgeht, also die Ernte ist da und dann stellt er halt Leute ein. Geht dann also morgens früh auf den Marktplatz. Ich erzähle es mir eben ganz kurz. Also wie gesagt, morgens um 6 geht er dann hin, stellt die erste Runde ein. Dann geht er um 9 wieder hin, stellt die nächste Runde ein von Leuten ein. Geht dann mittags um 12 nochmal hin. Geht dann nachmittags um 5 nochmal hin und stellt immer Menschen ein in Arbeit. Und das Entscheidende ist, mit den Ersten verhandelt er den Lohn, und zwar einen Silbergroschen. Jawohl. Einen Silbergroschen als Tagelohn verhandelt er mit den Ersten, morgens früh. Mit den anderen später verhandelt er keinen Lohn mehr. Die sind alle froh, dass sie überhaupt noch was zu tun haben, dass sie eine Arbeit bekommen haben. Da lesen wir nichts davon. So, und jetzt geht's los. Als es Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang bei den Letzten an bis zum Ersten. Da kamen die, die um die 11. Stunde eingestellt waren, und jeder empfing einen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfing jeder einen Silbergroschen. Und als sie ihn empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortet und sprach, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du mit mir nicht einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will dem Letzten aber geben wie dir. Oder habe ich nicht recht, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Und dann sagt er am Ende wieder, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten sein. Er hat niemandem Unrecht getan. Und trotzdem sind die Menschen fürchterlich am Protestieren. So eine Frechheit. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet. 10 Stunden, 11 Stunden. Keine Ahnung, wie lange die damals Pause gemacht haben. Ob es schon gesetzliche Vorschriften gab oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn die sagen, wir haben des Tages Last und Hitze getragen. Weintrauben ernten im Spätsommer. Was weiß ich. Und dann arbeiten die eine Stunde. Die Letzten und bekommen genauso ihren Silbergroschen. Der Protest ist furchtbar. Und an solchen Gleichnissen können wir eben auch Gottes Gerechtigkeit lernen. Wie sieht Gott die Situation und wie sehen wir sie so leicht? Die Welt hat grundsätzlich oder meistens ein falsches Unrechtsbewusstsein. Und manchmal auch wir als Christen. Aber genau dagegen wollen wir ja angehen, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Predigten hören, wenn wir den Heiligen Geist wirken lassen, dass es eben besser wird. Unser Unrechtsbewusstsein mehr zu Gottes Unrechtsbewusstsein hinkommt. Aber wie schwer tun die Menschen sich, ihre Sünde und ihre Ungerechtigkeit sich einzugestehen. Nur anständige Leute. Der Preußenkönig Friedrich II., in seinen späteren Lebensjahren auch der alte Fritz genannt, war beim Volk für seine Gerechtigkeit sehr beliebt. Einmal, so wird erzählt, besuchte der alte Fritz ein Gefängnis. Zu seinem Erstaunen musste er feststellen, dass alle unschuldig waren. Jeder hatte eine andere Ausrede. Schließlich traf er einen Mann, der mächtig den Kopf hängen ließ und sich selbst einen Schuft nannte. Ungeschminkt berichtete er, wie er auf die schiefe Bahn gekommen war. Der Preußenkönig sagte zu dem räudigen Sünder: Du bist hier der einzige Lump unter lauter anständigen Leuten. Scher dich hier fort, damit die anderen nicht durch dich verdorben werden. Dieser Mann bekam die Freiheit geschenkt. Ja, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Salomo 14,34. Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Gottes Wort ist klar, unmissverständlich. Aber wo stehen die Weltmenschen? Und wo stehen wir als Christen? Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist Gottes. 1. Korinther 6, 9 bis 11. Ungerechte werden das Reich Gottes nicht ererben. Und Gott hat unser Leben neu gemacht. Tja, was tat Gott, um unser Unrechtsbewusstsein auf die rechte Bahn zu bekommen? Die Rebellion. Am Ende der Zeiten versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte. Es gab jedoch auch Gruppen von Menschen, die erregt miteinander diskutierten. Die Umgebung schien sie nicht zu beeindrucken. Wie kann Gott es wagen, über uns Gericht zu uns Gericht zu sitzen? Was versteht er schon von unserem Leiden? Suchte eine verhelmte Frau. Sie zog ihren Ärmel hoch und zeigte eine eintätowierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Verbittert öffnete ein junger Mann seinen Hemdkragen. Schaut euch das an, forderte er seine Nachbarn auf. Am Hals sah man seine bleichen Narben eines Stricks. Gelyncht wurde ich deshalb, weil ich eine schwarze Hautfarbe habe. In Sklavenschiffen hat man uns gequält. Von unseren Familien wurden wir getrennt. Wie Tiere mussten wir arbeiten, bis der Tod uns die Freiheit schenkte. Trotzig starrte ein Mädchen vor sich hin. Auf der Stirn erkannte man das Wort unehelich. Dadurch wurde mein ganzes Leben verdorben, murmelte sie. Und ihre Stimme verlor sich im Gewühl der anderen. Überall wurden jetzt ärgerliche Klagen laut. Jeder richtete seine Vorwürfe an Gott, weil er das Leid in der Welt zugelassen hatte. Ja, wie konnte Gott sich überhaupt vorstellen, was Menschen auf der Erde alles erdulden zu haben? Schließlich führte er doch in seiner Schönheit des Himmels ein recht behütetes Dasein, fanden sie. Dort gab es keine Tränen, keine Not, keinen Hass. Gott hat leicht reden, lautete die allgemeine Klage. Es bildeten sich verschiedene Gruppen, die jeweils einen einheitlichen Sprecher wählten. Da war ein Jude, ein Schwarzer, ein Unberührbarer aus Indien, ein Unehelicher, ein entstellter Leprakranke, ein Opfer aus Hiroshima, jemand aus einem kommunistischen KZ und ein ermordetes, ungeborenes Kind. Sie diskutierten aufgeregt miteinander und waren sich schließlich in der Formulierung ihrer Anklage einig. Der Sachverhalt war ganz einfach. Bevor Gott das Recht haben sollte, über sie zu richten, muss er erstmal das ertragen haben, was sie erlitten haben. Gott sollte dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben als Mensch. Aber da Gott nun mal Gott war, hatten sie gleich bestimmte Bedingungen gestellt. Er sollte keine Möglichkeit haben, sich aufgrund seiner göttlichen Natur selber zu helfen. Dazu hatten sie sich Folgendes ausgedacht. Gott sollte als Jude geboren werden. Schon als Kind müsse er Gerüchte hören, dass man nicht wisse, wer sein Vater ist. Er soll von seinem engsten Freundeskreis verraten werden, von einem voreingenommenen Gericht verhöhnt und dann von einem feigen Richter für schuldig gesprochen werden. Schließlich sollte er selbst erfahren, was es heißt, völlig allein und von allen Menschen verlassen zu sein. Der qualvolle Tod müsse in aller Öffentlichkeit geschehen, umgeben von einer schadenfrohen Menschenmenge. Philipper 2, 5 bis 8. Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und in der Erscheinung als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Was für ein Gott, der uns so entgegenkommt. Weil wir es einfach nicht hinbekommen, gut zu sein. Weil wir es einfach nicht hinbekommen, gerecht zu sein. Ich sage einmal, niemand ist so ungerecht behandelt worden wie Gott. Niemand wurde so ungerecht behandelt wie Jesus. Im Johannes lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Dann die gute Nachricht hinterher. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Es besteht Hoffnung. Für jeden, der es noch nicht getan hat, es besteht Hoffnung. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, Jesus hatte vielleicht ein anderes Unrechtsbewusstsein als wir. Vielleicht hat er das gar nicht so gemerkt oder gar nicht so wahrgenommen wie wir. Denn wir finden ja ziemlich viel, ziemlich schnell ungerecht. Dazu fiel mir die Geschichte aus Johannes 18, 23 ein. Da ist Jesus also bei diesem Verhör vor dem Hohenpriester nach seiner Gefangennahme. Und da steht dann, als er so redete, also Jesus so redete, schlug einer der Knechte, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach, sollst du dem Hohenpriester so antworten? Jesus antwortete, habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse war. Habe ich aber recht geredet, warum schlägst du mich? Also, auch hieran können wir sehen, Jesus hatte schon genau so, wenigstens hochgradig ähnlich wie wir, Rechtsempfinden. Was gehört sich nicht? Er war nicht einfach nur Gott, was man ihm vielleicht vorwerfen konnte, der es doch nicht so begriffen hat. Jesus antwortete, habe ich übel geredet? So beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet? Warum schlägst du mich? Jesaja 64, Vers 5. Aber nun sind wir alle wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Oder man könnte auch sagen, unsere Gerechtigkeit ist wie schmutzige Lumpen. Jesaja 64, 5. Und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beschmutztes Kleid. Liebe Geschwister, liebe Freunde der Gemeinde, unsere eigene Gerechtigkeit taugt nichts. Unser natürliches Urteilsvermögen taugt nicht viel. Ohne Gott und seine Gerechtigkeit ist alles verloren. Das Leben und erst recht die Ewigkeit. Gottes Gerechtigkeit hat Jesus getroffen, damit uns seine Gnade treffen kann. Gottes Gerechtigkeit hat Jesus getroffen, damit uns Gottes Gnade treffen kann. Dazu vielleicht noch ein Vers, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er aufgeweckt hat von den Toten, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. 1. Thessalonicher 1, 10. Und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns vor dem zukünftigen Zorn errettet. Hat Sergej vorhin schon ausführlich hier betrachtet. Jesus und nur Jesus schützt dich und schützt mich. Wenn Gott uns für unsere Ungerechtigkeit zur Verantwortung ziehen will, und er wird, und jeder unter uns, der diesen Schritt noch nicht getan hat, in Buße, Taufe und Nachfolge, komm zu dem Schutz Jesu. Er schützt uns. Er schützt uns vor dem kommenden Zorn, der kommen wird. Er hat die Erlösung von den Sünden erworben, woran wir uns jeden Sonntag hier erinnern dürfen im Mahl. Es ist vollbracht. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es gibt gute Nachrichten. Wir werden gereinigt und lernen dann Gott als Vater kennen. Mein Vater, der amerikanische christliche Geschäftsmann Hilding Hebbelson erzählte, wie er einmal an einem warmen Sommertag am Fenster stand und draußen Jungenstimmen hörte. Es war sein Sohn mit seinen Freunden, die draußen im Garten saßen und sich unterhielten. Es war so ein Gespräch nach dem Motto, mein Vater ist viel stärker als der deine. Einen der Jungen hörte er voller Stolz sagen, mein Vater kennt den Bürgermeister. Oh, sagt ein anderer, das ist gar nichts. Mein Vater kennt den Gouverneur von diesem Staat. Hebbelson, der amüsiert zuhörte, fragte sich, was jetzt wohl kommen würde. Als er eine bekannte Stimme hörte, die seines Sohnes, die sagte, das ist doch gar nichts. Mein Vater kennt Gott. Hebbelson erzählte, wie er mit feuchten Augen in sein Arbeitszimmer schlich, die Tür hinter sich zuschloss und auf Knien bat, oh Gott, ich bitte dich, dass mein Sohn immer sagen wird können, mein Vater kennt Gott. Es ist nicht leicht, Gottes Gerechtigkeit zu verstehen. Aber es ist immer das Beste. Für uns und für unsere Mitmenschen. Es ist nicht leicht, Gottes Wege zu verstehen. Aber es ist immer das Beste. Im Leiden liegt Sinn. Bei einer Schiffskatastrophe in den fernen Weiten des Ozeans gab es nur einen einzigen Überlebenden, der sich auf eine unbewohnte Insel retten konnte. Dort baute er sich eine kleine Hütte und fristete mühsam sein Leben. Einsamkeit, Angst und Krankheit bedrängten ihn tief. Immer wieder suchte sein Blick den Horizont nach einem rettenden Schiff ab. Vergebens. Da betete er inständig zu Gott, er möge ihn aus seiner Hilflosigkeit befreien. Doch es war ihm, als wäre er von Gott und der Welt verlassen und vergessen worden. Viele Monate waren bereits vergangen. Der Schiffbrüchige hatte die Phase des Aufbegehrens gegenüber seinem Schicksal abgelegt und sich damit abgefunden, ohne Trost und Hilfe zu sein und sein weiteres Leben fristen zu müssen. Eines Tages war er wieder mal auf der Suche nach Nahrung im Inneren der Insel. Auf dem Rückweg zu seiner Hütte erblickte er schon von weitem Rauch. Als er näher herankam, musste er zu seinem Entsetzen feststellen, wie seine Hütte ein Raub der Flammen geworden war. Alles, was er hatte, war verbrannt. Da fiel er in allertiefste Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit. Er spürte, wie etwas ihn drängte, mit Gott zu hadern. Ist das die Antwort auf meinen Glauben und an deine Güte? Herr, warum beantwortest du mein Vertrauen und mein beharrliches Beten, anstatt mit Hilfe mit einem weiteren vernichtenden Unglück? Ich kenne deine Pläne nicht, aber ich möchte doch an dich glauben und dir vertrauen. In seiner Betrübnis warf er sich in den Sand und weinte still vor sich hin. Als er endlich wieder das Gesicht hob, traute er seinen Augen nicht. Am Horizont tauchte ein Schiff auf, das ein Boot aussetzte und ihn an Bord holte. Überglücklich über seine Rettung drückte er den Kapitän die Hand und fragte: Wie haben Sie bloß gewusst, dass ich auf dieser Insel war und sehnsüchtig auf meine Rettung warte? Das ist ganz einfach, erklärte er. Wir haben Ihre Rauchzeichen gesehen. Tja. Sind wir in der Lage, die richtigen Rauchzeichen zu Gott zu senden? So wie wir sind, Gott um Hilfe zu bitten? Oder brauchen wir einen Fürsprecher, den Herrn Jesus, der sich für uns verwendet? Gott will, dass wir gerettet werden. Ob nun von einer einsamen Insel, symbolisch gesehen. Nein, aus diesem verkehrten Geschlecht will er uns immer wieder aufs Neue retten. Uns immer wieder seine Liebe zu sprechen. Bist du dabei? Ich würde mich freuen, wenn noch zwei Brüder mit uns beten.